Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und die Berge stehen massiv oft zwischen uns und Menschen, die anders sind, die eine Behinderung haben. Wie geht's dir da, wenn plötzlich Menschen dir gegenüber sind, die anders sind, die eine Behinderung sichtbar haben? Ein ungutes Gefühl. Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Was machst du richtig? Wie machst du es richtig? Wie sprichst du sie an? Schaust du weg? Viele, viele Fragen. Wir schauen nicht weg, sondern wir schauen hin. Und er hat uns Zeit gegeben, mit ihm in sein Leben und seine Erfahrungen Einblick zu nehmen. Ich freue mich besonders auf ihn. Er ist unser Gast. Er ist ein toller Gast. Er ist ein sportlicher Gast. Er ist ein Weltrekordhalter. Er ist ein Athlet, er ist ein Jurist, er ist ein Hornist und er ist Mensch. Hier ist er. Herzlich willkommen, Matthias Berg.
27 Mal Gold, Silber oder Bronze bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Matthias Berg, einer der erfolgreichsten Deutschen im Behindertensport. Insgesamt 7 aktive Teilnahmen bei den Paralympics. Bemerkenswerterweise sowohl im Winter als auch im Sommer. Egal ob auf Schnee oder auf der Tatanbahn, ob im Sprint, beim Weit- oder Hochsprung. Der heute 50-Jährige war schon als aktiver Sportler ausgesprochen vielseitig, hält bis heute noch immer 3 Weltrekorde. Diese Vielseitigkeit zieht sich durch das komplette Leben des Schwaben. Matthias Berg ist Jurist und passionierter Musiker, tritt wie nebenbei als Hornist bei Konzerten in aller Welt auf. Doch seine große Liebe gehört auch weiterhin dem Sport. Nach seiner aktiven Karriere engagiert sich Matthias Berg auch weiterhin im Behindertensport. Verstärkt seit 2000 in Sydney mit seiner heiteren, offenen Art als Experte, das ZDF-Paralympics-Team.
Beispiel, da geistert er als erstes rum, wenn man beim Schwimmen kommentiert. Normalerweise sagt man ja, der steht mit seiner Zeit schon mit einem Bein im Finale. Jetzt sagen Sie das mal, wenn ein Oberschenkelamputierter schwimmt. Und dann haben die gemerkt, die Jungs, die da Sport treiben, die wollen ganz normale Sportberichterstattung.
Matthias Berg, bemerkenswert als Sportler, aber vor allem auch als Mensch.
Ja, welch Einspieler. Wow, ich bin ja ganz fast schon vom Hocker gefallen. Grandios, noch besser, dass wir uns kennen. Ich schätze dich, ich mag dich, weil du ja dein Wissen weitergibst und besonders an junge Menschen ihnen hilfst, mal mit ihren Bedenken und Blockaden umzukommen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Ja, hallo, Tag. Und schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Immer eine besondere Ehre mit dir. Und wir hatten ja letzte Woche den Geschwistertag. Ich fange mal gleich mit einer Frage an. Ich glaube, die wurde nicht allzu oft gestellt. Was verdankst du denn deinen Geschwistern? Warum bist du dankbar, 2 Geschwister zu haben? Und was haben die dazu beigetragen, dass du jetzt so weit gekommen bist, wo du jetzt stehst?
Oh ja, das ist tatsächlich ganz selten mal gefragt. Ja, ich bin der Mittlere. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Alles Musiker. Ich glaube, das Größte, was ich ihnen zu verdanken habe, ist, dass ich nie eine Sonderrolle gespielt habe, sondern immer all das an Rechten und Verpflichtungen hatte, wie eben jedes andere Kind auch. Das geht auch. Das geht los beim Zimmer aufräumen, das geht los bei, wer hat wen als Gesprächspartner bei den Eltern. Kriege ich da mehr Platz, mehr Raum oder muss man mehr für mich tun? Das war eigentlich nie der Fall. Und deswegen haben wir auch bis heute eigentlich ein ausgezeichnetes Verhältnis, weil da nichts unausgesprochen irgendwo hängt, wo man sagt, da musste ich zurücktreten, weil der andere, sondern eben das lief immer sehr gut ausgeglichen. Wobei meine Eltern natürlich gut drauf geguckt haben, dass diese Ausgeglichenheit tatsächlich auch stattgefunden hat.
Ja, ist schon wichtig. Also beide Seiten, sowohl deine Geschwister als die Eltern. Ja. Einfach Normalität. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, auch normal behandelt zu werden. Keine Sonderlocke, keine Sondernummer. Und darum ist es ganz normal. Das einzig Schwierige wird sein, heute die 30 Minuten. Du bist ein Mensch mit Lebenserfahrung, mit sehr viel Ehrgeiz, ja, über viele Disziplinen sehr erfolgreich unterwegs. Aber auch da wäre bei uns, es wird die einzige Herausforderung sein, die 30 Minuten. Ich freue mich und wir haben so viel dabei für unsere Zuhörer, die können sich mit Sicherheit auch freuen.
Ja, sehr schön.
Ja, lieber Matthias, eine Frage ist ja, die meine Vorgängerin im letzten Talk, die gebe ich gleich, weil dann habe ich sie gleich vom Herzen weggebracht.
Ja.
Margarete Honisch ist eine Finanzbloggerin, die hat plötzlich entschieden, dass ihr Leben eine andere Wendung nimmt, dass sie sich vorsorgt für ihr Alter. Und die hat mir zwei Fragen mitgegeben. Eine Frage davon ist, was erwartest du von der Gesellschaft? Wie soll sich die Gesellschaft anders einstellen auf Menschen mit Behinderung?
Ja, die Gesellschaft ist natürlich nicht ganz einfach, ne? Das ist ja von der Politik bis zum Nachbar, bis zur Familie ist das ja alles. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten positiv gut entwickelt gegenüber Menschen mit Behinderung. Man ist offener geworden, man sieht auch mehr Menschen mit Behinderung. Ich wünsche mir allerdings ein stärkeres Eintreten dafür, dass Barrierefreiheit in den Köpfen und auch in unserer Umgebung stattfindet. Das geht los bei Museen, Rathäusern, das geht aber auch weiter bei Kneipen, bei Restaurants, bei Hotels. Es sind oftmals Kleinigkeiten, die übersehen wird. Ich würde mir wünschen, dass sich Menschen ohne Behinderung öfter mal in die Schuhe eines Menschen mit Behinderung stellen, um so mit offenen Augen zu schauen, wie sieht meine Umwelt denn aus? Was kann ich vielleicht selber dazu beitragen, dass das günstiger wird für alle Menschen, Menschen mit Behinderung, alte Menschen, Mütter mit Kinderwägen oder Väter mit Kinderwägen. Es profitieren ja alle davon, wenn wir ein klein wenig aufmerksamer durch die Gegend laufen.
Aber du hast angesprochen, ich denke auch, die größere Barriere ist wohl die Behinderung im Kopf, dieses Handicap zu haben. Und ich glaube, da sind ja auch Glaubenssätze da. Schau nicht so lange hin zu dem, was weißt du, was durch Leid diese Familie hat. Also, das sind ja auch Glaubenssätze. Wie können wir denn solche Behinderungen wegkriegen aus unseren Köpfen?
Also ich stehe drauf und bin zutiefst überzeugt, es ist die Gewöhnung, die es macht. Also bei mir ist das schon hier, kurze Arme, ne, Kontergan-Behinderung. Da stehst du mir gegenüber und denkst dir bei der Begrüßung, wenn man mich nicht kennt und wenn man das nicht gewohnt ist, wo greife ich denn da hin? Darf ich da zupacken wie immer? Tue ich dem dann weh oder habe ich nur so einen fluschigen Händedruck? Das ist ja wie wenn du einen Frosch reingreifst irgendwie, ne? Also irgendwie nicht so besonders angenehm. Und immer wenn ich dieses kleine Fragezeichen sehe, mache ich einen Schritt vorwärts, gebe die Hand vor und dann weiß der Gegenüber, wo verflixt, da muss ich jetzt irgendwie durch. Diese Dinge, und ich bin zutiefst überzeugt, durch Gewohnheit, wenn man das fünfmal gemacht hat, dann weißt du, wie es geht. Wenn du fünfmal mit einem Rollstuhlfahrer gesprochen hast, dann weißt du, ich frage ihn zuerst, soll ich mich setzen oder gehe ich auf die Knie runter oder stört es dich, wenn ich hier oben, du da unten? Oder bei einem blinden Menschen, wie gehe ich auf dich zu? Ich kann dir doch nicht einfach auf die Schulter langen, da kriegst du ja einen Schreck fürs Leben, sondern wie gehe ich damit um? Und ich glaube, die einfachste und beste Möglichkeit ist, am Anfang fragen, wie hättest du es gern, wie ist es für dich gut, dann ist es auch für mich gut. Wenn ich das dreimal gemacht habe, dann bin ich sehr offen für alles Neue und habe auch keine Scheu davor, denn keiner will was falsch machen und das ist die größte Hürde überhaupt. Nichts falsch zu machen heißt in der Regel, ich mache erstmal gar nichts. Und gar nichts machen ist halt für Menschen mit Behinderung dann schwierig, weil dann plötzlich sich keiner traut, so den ersten Schritt aufeinander zuzumachen, diese kleine Brücke zu bauen. Und deswegen ist das, was ich mir vielleicht auch dann, um auf diese Frage zurückzukommen, von der Gesellschaft wünsche, diese Art von Offenheit und Scheu ablegen, etwas falsch zu machen. Wenn du fragst, kannst du überhaupt nichts falsch machen, weil die Antwort muss immer noch der andere geben. Und das kann man sehr sympathisch, sehr nett, sehr offen machen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und schon sind eigentlich alle Mäuerchen, die da rumstehen, sind dann schon eingerissen. Ja.
Ja, die Barrieren sind dann eingerissen. Und
Ja.
ich glaube, das ist auch wichtig, die Fragen, die du dir im Kopf stellst, einfach laut zu stellen. Und das ist ja
Ja.
oft auch so, welche Erwartungen haben wir uns gegenseitig? Das ist nicht bloß bei Behinderung, sondern generell, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die andersartig sind, andere Kulturkreise, einfach fragen, was erwartest du von mir und
Ja.
was soll ich von dir erwarten? Wie wollen wir denn
Ja.
miteinander umgehen?
Ja.
Und das ist nicht im Kopf zu rätseln, sondern anzusprechen, mutig
Ja.
sein. Super Tipp, ja,
Ja.
Dankeschön. Ja, das ist also da deine Aufgabe und jetzt natürlich alle anderen Mut zu machen, zu sagen, komm, Lächeln ist so ein Punkt. Und ich habe da auch so eine schöne Geschichte bei dir ja gehört. Du hast ja mit deinem musischen Hintergrund, ich sehe das Horn ja hinten schon im Hintergrund, auch eine Erfahrung gemacht, dass du ja mit dem Zug dann gefahren bist. Und die Teilnehmer hören immer gerne Geschichten. Und da war eine besondere Geschichte mit einer Zugfahrt. Kannst du uns das einmal verraten, was da passiert ist in einem Zug, der plötzlich ja das Verhalten von dir selber auch verändert hat? Wir haben gerade gesprochen, was kannst du tun, damit sich andere Menschen im Verhalten verändern. Du hast aber für dich festgestellt, da muss ich auch was anders tun. Und wie war denn diese Änderung und wie war dieses besondere Erlebnis bei deiner Zugfahrt?
Ja, also ich bin jahrelang Zug gefahren, weil ich von da, wo ich gewohnt habe, in der Vorklasse in der Musikhochschule in Freiburg war. Und da musste ich ja irgendwie hinkommen, deswegen meistens mit dem Zug. In der Regel lief das dann so ab, dass ich mich da reingesetzt habe, mit meinem Hornkoffer hingesetzt. Und dann haben mir die Menschen auf die Hände geguckt. Und immer, wenn ich zurückgeguckt habe, haben die weggeguckt. So, ich habe nicht geguckt, da muss ich irren, das war jemand anders. Und das fand ich furchtbar bedrückend, weil wenn du dir gegenüber sitzt im Zug und du guckst dich nicht an, dann findet auch kein Gespräch statt. Das heißt, das waren so anderthalb Stunden Zugfahrt in jede Richtung.
Schweigen.
Völlig schweigsam und beklemmend. Das hat mir die Luft abgeschnürt. Und das war erstmals so, als ich in die Vorklasse kam, da war ich 13, mit dem Horn immer schön unterwegs. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal ein anderes Erlebnis hatte. Ich hatte mir nämlich angewöhnt, ich gucke dann aus dem Fenster raus. Das war für mich noch die angenehmste Variante. Ne? Und dann sehe ich so im Augenwinkel, ich gucke aus dem Fenster, im Augenwinkel sehe ich, dass mir eine Dame gegenüber sitzt und die guckt zuerst auf meine Hände und ich sage mir noch, ja, wie immer, die guckt auf die Hände. Und dann hat sie aber nicht wie alle anderen dann wieder weggeschaut, sondern mir ins Gesicht geguckt, direkt in die Augen. Und ich gucke raus und sie guckt mir von geradeaus in die Augen und ich denke mir dann, hä, das machen die anderen sonst nicht. Da ist irgendwas anders, was ist denn da los? Ne? Und dann guckte die und irgendwann war ich irgendwie zu neugierig, schwenkte so meinen Kopf und in dem Augenblick...
Guckt immer noch,
ja? Ja, genau. In dem Augenblick, als sie unsere Augen getroffen haben, hat sie gelächelt. Und das ist so ein ganz wichtiger Effekt. Was machst du, wenn du einen Wildfremden irgendwie anlächelst? Man lächelt zurück, also habe ich zurückgelächelt. Und dann hat sie angefangen, ein Gespräch angefangen, nämlich, was ist denn das für ein Koffer und wo fährst du hin und was machst du da? Ja, ich fahre nach Freiburg, ja, und Hornklasse, ich habe Hornunterricht. Und so stammelte und stotterte ich mich in dieses Gespräch rein und die blieb hartnäckig. Eine Frage nach der anderen feuert die so aus der Hüfte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, das ist ja schön, das ist ja angenehm, es macht ja Spaß, ist ja super. Und wir waren plötzlich alle in dieses Gespräch verwickelt. Und das hat mir innerlich die Augen geöffnet, zu sagen, du musst, wenn du diese innere Einsamkeit, dieses bedrückende Gefühl loswerden willst, musst du irgendwie vielleicht auch mal selber versuchen, auf Leute zuzugehen. Und dann habe ich mir schon auf der Rückfahrt gedacht, wie ging denn das überhaupt? Wie hat das angefangen? Und ich als 15-Jähriger damals habe mir dann gesagt, ja, es muss damit zusammenhängen, dass man sich in die Augen schaut und dann anlächelt. Und dann habe ich gesagt, okay, auf der nächsten Bahnfahrt versuchst du genau das. Habe mir also irgendein ahnungsloses Opfer mir gegenüber ausgesucht. Ja, genau. Habe dann so Augenkontakt, habe gesagt, du bist jetzt fällig, so innerlich gezählt, so 21, 22, 23. Und als diese Person dann geguckt hat, habe ich einfach gelächelt und zack, kam drüben das Lächeln zurück und wir waren im Gespräch. Und das war für mich innerlich sehr befreiend, weil ich gemerkt habe, es stimmt gar nicht. Ich habe gedacht, ich bin vorher so das Opfer, was darauf angewiesen ist, dass jemand nett zu mir ist und ein Gespräch anfängt. Und da habe ich gemerkt, nee, du kannst das auch selber anfangen. Allerdings musst du es auch selber anfangen, sonst hast du wieder 2 Jahre, die du da sitzt und keiner kommt ins Gespräch, weil jeder dieses Mäuerchen vor sich spürt und sich sagt, ey, wie geht denn das jetzt? Und dann habe ich angefangen zu trainieren bei jeder Zugfahrt und dann mit 13, 14, 15 ging das mit dem Sport richtig bei mir los und auch mit Konzerten. Und dann habe ich gesagt, okay, überall, wo ich keinen kenne, ist das mein Trainingsfeld und dann übe ich das. Ja. Und das hat sich super bewährt, weil ich gemerkt habe, viel, viel mehr steckt in mir selber drin, von dem ich denke, ein anderer müsste doch für mich. Das war vielleicht auch für diese ganzen Coaching- und mentale Stärke-Angelegenheiten, die heute mein Kerngebiet sind, der Auslöser zu sagen, ey, du musst das mal spüren, wie das ist, wenn du selber etwas tust, von dem du immer erwartest, Das muss ein anderer für dich machen. Mhm. Und das gibt dir viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und gibt dir vor allem die Kontrolle über deine Gedanken wieder zurück. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man machen sollte, auch machen kann.
Ja, passt auch zu dem, was ich immer sage, souverän ist der, der überlegt, überlegen ist, also agieren und nicht reagieren. Deine Haltung einfach in ein Agieren selbst mal was tun. Und da ist das Lächeln. Lächeln versetzt oft Berge, schmilzt oft auch das Eis. Ist international, also du musst keine Sprache können. Aber es muss ja darauf passen. Ich denke, wenn Lächeln nur auf Kommando ist und ich lächle jetzt, um was zu erreichen, geht es nicht. Und das ist so die innere Einstellung. Und du strahlst ja, du freust dich ja. Das ist ja immer schön, dich zu sehen. Und das ist auch interessant. Ich glaube, du siehst halt die positiven Seiten, wobei das Leben dich ja dreifach ja gestraft hat, wenn ich so eine Geschichte überlege. Ja. Als du weggezogen bist aus dem Rhein-Ruhr-Bereich dann runter in den süddeutschen Raum, da war ja mal diese Dreifachstrafe, dieses Dreifach, mit der Sprache, was waren denn diese Dreifach-Dinge,
die dich benachteiligt haben? Genau, Dreifachbehinderung. Also meine ersten 10 Jahre, ich bin aufgewachsen in Detmold und da ging es mir super, weil ich überall dabei war. Ne? Und Fahrradfahren und Skifahren und auf Bäume klettern und alles machen, was halt so Kinder machen mit Geschwistern und mit Nachbarn und Freunden. Dann sind wir umgezogen ins Schwabenland und da hat mich keiner gekannt. Also dieser Gewöhnungseffekt, den gab es dort noch gar nicht. Und als 10-Jähriger bist du ja erstmal ausgeliefert. Deswegen Dreifachbehinderung. Erstens rote Haare. Man sieht es noch. Ne? Ja,
Kupferdächle.
Ja, Kupferdächle, ganz genau. Und dann kurze Arme und kein Schwäbisch. Deswegen Dreifachbehinderung. Und ich meine, also kennst du ja auch, ne? Auch in Bayern ist ja auch so, je kleiner der Ort, desto eigener die Sprache. Und Trossingen war klein genug für eine echt eigene Sprache. Und da verstehst du erstmal gar nichts. Die Nachbarn nicht, Lehrer nicht, Mitschüler nicht. Und was du angesprochen hast, was da besonders hart war, ein paar Sachen habe ich verstanden, nämlich Krüppel, Kurzärmle, Kupferdächle, jedoch zurück ins Heim. Du darfst nicht in einem Schulhof mitspielen. Du bist im Sportunterricht immer der Letzte, der genommen wird, weil halt der noch übrig war. Und das war ganz bitter, weil als 10-, auch 11- und 12-Jähriger hatte ich überhaupt gar kein Mittel, damit umzugehen. Und das hat mich schon ziemlich runtergezogen, mir Lebensfreude genommen. Aber natürlich, Eltern, Geschwister hilft, aber irgendwie musste auch selber damit zurechtkommen. Und diese Bahnfahrt, als ich 15 war, die hat mir super geholfen zu erkennen, wenn du willst, dass es dir selber besser geht, dann musst du deinen Teil beitragen. Und dazu musst du erstmal mutig genug sein, wild fremde Leute aus dem Nichts anzuschauen und anzulächeln, immer mit dem Risiko, dass da einer sagen kann, das spielt sich am Kopf vorher ab, ne, was guckst du so blöd oder lass mich doch in Ruhe. Das Risiko hast du immer. Ganz offen gestanden ist mir nie jemals passiert. Es war immer besser als die schlimmste Befürchtung. Und daraus hat sich für mich, um auch drauf zu kommen, was du gesagt hast, das positive Sehen, ich glaube, das hat sich über die Jahre entwickelt, weil ich ganz, ganz viele Dinge ausprobiert habe, von denen ich gedacht habe, ey, das müsste doch irgendwie zu machen sein, zu schaffen sein, das müsste ich doch irgendwie hinkriegen. Und über kleine positive Schritte hat sich dann entwickelt, jetzt gehe ich erstmal vom Besten aus und überlege mir, wie ich da am besten hinkomme. Und vielleicht auch noch das Grundnaturell mitbekommen, einfach so eine vernünftige Portion Optimismus mit in die Wiege gelegt zu bekommen. Und dann aber musst du halt selber gucken, dass du da auch was Vernünftiges aus deinen Talenten nachher machen kannst. Und deswegen ist ja auch da einiges irgendwie bei rausgekommen.
Wir haben gerade über 13-, 14-, 15-Jährige gesprochen und ich weiß, du engagierst dich ja auch bei Schulen, was ich sehr, sehr schätze. Menschen dort, die auch in der Lebensfindungsphase sind, wo Mobbing ist, wo Leistungsdruck ist, wo all die Dinge, die negativ sich einzahlen aufs Leben, für die Menschen sehr viel Weichenstellungen gibt, die vielleicht in die verkehrte Richtung gehen. Welchen Tipp kannst du ihnen geben aus denen, was du da so erlebt hast als 14-, 15-Jähriger?
Ja, also ich bin, sagen wir mal, 3 bis 5 Mal im Jahr in irgendwelchen Schulklassen. Am liebsten in der Klassenstufe, wo es beginnt, dich selber besser zu erkennen, vielleicht auch dich ums andere Geschlecht zu kümmern, um Freundschaften zu kümmern. Das ist ja eine schwierige Zeit, so wenn du 13, 14, 15 bist. Und da mache ich eigentlich nichts anderes, als ein bisschen zu erzählen, wie es mir damals ging, welche schwierigen Phasen ich selber erlebt habe. was mir geholfen hat, da rauszukommen. Und dann stelle ich Fragen. Ich frage, wie geht ihr damit um? Und meistens ist in der Klasse irgendjemand, ich sag mal, aus dem Ausland, der also nicht im Schwabenland geboren ist. Sei das mal aus Asien, sei das mit dunkler Hautfarbe, sei das irgendwie anders. Oder jemand, der schwerhörig ist, auch das kommt immer vor, zu überlegen, was bedeutet für euch Fairness? Was heißt denn Umgang miteinander? Was bedeutet fairer Umgang? Wie macht ihr das? Wie habt ihr es gemacht, als derjenige oder diejenige in die Klasse kam? Was kann der Lehrer dazu beitragen? Also es geht mir immer darum, dass die ins Überlegen kommen, wie gehe ich mit anderen um und wie möchte ich gern, dass mit mir umgegangen wird? Denn es ist ja immer ganz einfach, so wie du es gern für dich hättest, wenn du so für andere bist, dann kannst du immer eine Stütze sein, dann kannst du auch immer ein Ermutiger sein. Ja. Und dann bringe ich ganz gern mal so einen Tiger mit, also als Bild, ne? Und dann der Ermu-Tiger. Also der Ermutiger. Ja, Ermutiger. Das ist ein Wortspiel. Und vor allem, was behalten die? Wenn die irgendeinen so lummeligen Cartoon-Tiger gesehen haben, den behalten die. Und mir geht es darum, denen was mit auf den Weg zu geben, von dem die sagen, ey, damit kann ich was anfangen. Das passt in mein Leben hinein und das stützt mich auch jahrelang als Bild, zu sagen, ich möchte ermutigt werden, was kann ich für andere tun, um dann, das kennst du ja auch von dir, die Erfahrung, sobald ich jemand anderen geholfen habe, ist das wie ein Bumerang, der kommt mit viel mehr Energie zurück zu dir selber, als du ihn losgeworfen hast. Und das ist das Grundprinzip eigentlich von Gesellschaft, das Grundprinzip von Arbeitsgemeinschaft, von Teamentwicklung, von was weiß ich was, Familienfrieden. Und diese Gedankengänge, die immer wieder ähnlich sind, die anzuschubsen, damit der Motor dann und der Turbo anspringen kann in der Person. Das, glaube ich, ist der spannendste Teil von dem, was wir sind ja auf ähnlichem Gebiet unterwegs, worum es geht, Menschen zu unterstützen, da in sich selber diesen Frieden, diese heitere Gelassenheit als Grundstimmung zu finden, um dann mit sich selber und davon ausgehend auch mit anderen vernünftig umgehen zu können.
Ja, also diese Heiterkeit, diese Grundstimmung, sich selber ist wirklich ein wirklicher Turbo, mit sich selber im Reinen zu sein. Mhm. Aber jetzt kenne ich Menschen so wie dich, die ja auch einen hohen Leistungsanspruch haben. Man könnte ja nur normalerweise Musik studieren. Nein, man studiert, du studierst Jura dann noch dazu, parallel. Ja. Und dann kann man ja eine Sportart treiben. Nein, du treibst mehrere und du bist in der Nationalmannschaft gewesen in dem Winter- und im Sommermonaten. Mhm. Also das sind ja vier hochkarätige Dinge zugleich. Wie gehst du damit um, mit dem hohen Leistungsanspruch an dich selber?
Ja, also ich bin da reingewachsen. Mit 13, 14, 15 bin ich über den Wintersport, also Behindertensport gekommen. Die gleichen Leute haben gefragt, was machst du im Sommer? Und dann habe ich ein bisschen rumrennen und in der versehrten Sportgemeinschaft Trossing, das ist mein Heimatverein bis heute, den ich viel zu verdanken habe. Ja, da komm doch mal zum Wettkampf und dann bist du erstmal Kanonenfutter. Und dann habe ich gemerkt, mit ein bisschen Training werde ich schon einen guten Schluck besser, bin ich schon wieder im guten Mittelfeld. Und mit noch etwas mehr Training bin ich plötzlich ganz vorn mit dabei. Und das weiß auch nicht, das ist vielleicht so eine Art Leistungssport gehen, zu sagen, wo ist denn meine persönliche Grenze? Also nicht zwingend, ich will besser sein als andere, sondern du merkst plötzlich, deine Grenze ist ganz woanders, als du selber gedacht hast. Sei das im Weitsprung, also ich bin Sprinter und Springer, also Kurzstreckler und Springer und im Wintersport eben alles, was mit Ski-Alpin zu tun hat, vom Slalom.
Geht ein bisschen länger als 11 Sekunden. 11 Sekunden.
Ja, ganz genau. So ein Abfahrtslauf mit 90 Sekunden, der ist anders in den Knochen. Ja, das stimmt. Deswegen war das Training immer ein bisschen anders. Aber das ist so dieses, wo ist meine eigene Grenze? Und das Doppelstudium Musik und Jura ist gekommen, weil ich eigentlich zu feige war, nämlich nur auf Musik zu setzen. Mhm. Nur auf Musik. Ich habe in der Zeit Abitur, ich habe 4-mal Jugendmusiziert mitgemacht, war immer im Bundeswettbewerb und habe in der höchsten Altersstufe im Abitur gewonnen mit der maximalen Punktzahl. Eigentlich musste da studieren. Das geht gar nicht anders, ne? Weil da bist du einfach vorne.
Vergeudetes Talent wäre das sonst.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, nee, aber immer wieder haben mir Ärzte gesagt, ja, dein Körper, ob der durchhält, weil ich habe keine richtigen Schultergelenke und da fehlen Rückenmuskeln. Und die haben mir dann immer wieder eingebläut, ja, mit Mitte 20 sitzt du im Stützkorsett und ein Leben des Leidens wird es werden. Mhm. Und ich habe dann, als es darum ging, Musik zu studieren, da brauchst du deinen Körper. Aber nicht mit einem Stützkorsett, sondern so, wie er ist. Deswegen habe ich ein bisschen Manschetten davor, nur auf Musik zu setzen. Klar war mir aber, ich will noch viel besser werden in Musik. Da ging es mit Konzerten gerade richtig los und Tourneen und so Zeug. Das macht einfach tierisch Spaß und ist ein tolles Erlebnis. Und da habe ich mir gedacht, was machst du denn nachher, um deine Brötchen zu verdienen? Und da mein Patenonkel Rechtsanwalt war, und Rechtsanwalt bedeutet, du musst vor allem einen klaren Kopf haben, ne? Vernünftig denken können, auch für andere, mit anderen unterwegs sein. Da habe ich gesagt, komm, das wird dein Brötchenerwerb. Und so kam es, dass ich gleichzeitig Musik studiert und Jura studiert habe und parallel noch in zwei Nationalmannschaften war. Und mein Erweckungserlebnis war Scheitern. Im vierten Semester bin ich durch eine Klausur geflogen. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte nur Erfolg und das immer mit minimalem Aufwand. So wie ein Schüler, der sich bei einer Klausur am Vorabend überlegt, was hätte ich denn eigentlich lernen müssen? Ja. Und das bisschen, was ich noch weiß, reicht gerade so. Und da bin ich durch eine Klausur durchgeführt, durch eine wichtige Klausur, weil ohne die zu bestehen, kommst du nicht weiter im Jurastudium. Und das war für mich, plötzlich habe ich gemerkt, wie das alles aus dem, was vorher Freude war, Ballast wird, weil wenn du dich weiterentwickelst, kommst du immer wieder in neue Vergleichsgruppen, immer wieder in ein neues, wie soll ich sagen, Erwartungsgerüst, in was du hineinkommst. Leistungserwartungen an dich selber von anderen, dann kommt mein Sponsor dazu, dann kommt der Trainer dazu. Also der Erwartungsdruck wird eigentlich jährlich stärker, wenn du in der Weltspitze unterwegs bist. Ja. Und dann scheiterst du plötzlich. Und das war für mich ziemlich fürchterlich. Und ich habe dann überlegt, ja, ich muss irgendwas aufhören, es wird mir alles zu viel. Plötzlich ein unglaubliches Gewicht auf den Schultern. Bis ich mir klar wurde, ich habe es noch nie ernsthaft probiert. Ich bin immer mit diesem, ja, wird schon gut gehen, überall durchgestolpert. Genau, und habe dann gemerkt, jetzt geht's nicht mehr. Und bevor ich aber was aufgebe, da ist vielleicht auch mein Leistungssportgen zu stark in mir, dass ich gesagt habe, nee, bevor du es nicht ernsthaft wirklich probiert hast, dann darfst du nicht aufgeben. Wenn du es probiert hast und du merkst, es funktioniert nicht, dann darfst du auch guten Gewissens sagen, es ist schlicht zu viel. Denn was habe ich als erstes gemacht? Ich habe als erstes gesucht, jemanden, der doppelt studiert und Leistungssport betreibt. Ich habe einfach keinen gefunden. Ich habe Doppelstudium habe ich gefunden, nämlich Medizin und Cello, war ein Bekannter von mir. Ja, aber der hat keinen Sport nebenher gemacht. Und da habe ich gedacht, ey, du bist ja plötzlich ganz allein unterwegs. Du musst für dich selber gucken, ob du das packst. Und habe jemanden gefunden, der als Berater damals, Anfang 80er Jahre schon in Freiburg unterwegs war. Und der hat mir eigentlich nur Fragen gestellt. Vor allem, wo willst du hin? Was ist dein eigentliches Ziel in Musik, in Sport, in Jura? Und mir wurde plötzlich klar, in Sport, ich will aufs Treppchen, in Musik, ich will auf die...
Am besten ganz oben.
Genau, ich will zumindest die Chance haben, ganz oben. Ja, logisch, klar. Loco. Du brauchst Leistungssport nicht machen, wenn du dann hier willst.
Ja, richtig. Bin der eine Platz und der ist für mich da oben.
Genau, da steht schon mein Namensschild drauf. Aber leider muss ich dann dahin trainieren. Ne? In der Musik, ich möchte gerne unterwegs sein, Bühne. Ich habe im Jahr 50 Konzerte gespielt. Ne? Also war vielseitig unterwegs auf der ganzen Welt. Und in Jura habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Ziel. Einfach mal so ein bisschen studieren und irgendwann will ich damit mal Geld.
Nur als Absicherung, genau.
Ganz genau. Und dann wurde mir klar, das kann nicht funktionieren. Und habe dann mit ihm zusammen, mit diesem guten Freund, einfach nur geschaut, was interessiert mich denn wirklich an Jura? Wo möchte ich hin? Wo sehe ich mich in 5, in 10, in 20 Jahren? Das war zum ersten Mal, dass ich so eine Art Visionsreise gemacht habe, wo ich denn eigentlich hin will. Und erst wenn dieses ausgerichtet ist, die Antennen ausgerichtet sind, dann finde ich auch die richtigen Sachen, die mich dorthin bringen. Ja. Vorher hast du so ein breites Feld von, ach, könnte hier, könnte da. Und da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, wenn du dich für eins entscheidest, nämlich ich wollte, habe gesagt, ey, Zivilrecht macht mir total Spaß, Wirtschaftsrecht finde ich super, dass du dann gleichzeitig Türen schließt, nämlich anderes nicht machst, was vorher in deiner breiten Palette da war. Ja. Also die Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung auch gegen etwas. Also ein klares Ja zu etwas heißt immer auch ein Nein zu anderen Dingen. Und das musste ich erstmal begreifen. Und ich habe dann einfach nichts anderes gemacht, als am Ende des Tages, abends, den Plan für den nächsten Tag. Und was da nicht reingepasst hat, ging in den Kalender. Ich habe eigentlich mein Leben von reinem nur im Kopf verschriftlicht. Und das waren 10 Minuten am Tag. Keine Minute mehr, ganz bestimmt nicht, weil ich war viel zu faul für sowas. Ja. War einfach bequem, obwohl es jetzt komisch klingt, hast so viel gemacht und bist eigentlich faul. Aber das war immer mein super Ausgleich. Ich konnte mich eine Stunde hinlegen und einfach nichts tun. Und erst im Nachhinein gemerkt, wie gut mir das getan hat für alles, was ich gemacht habe. Und dieses Verschriftlichen am Abend, erstens, was habe ich heute gemacht? Zweitens, was habe ich morgen vor? Und 6 Monate später war dieser Riesenwust von, müsste ich mal machen, wenn ich Zeit hätte. Das schien mir irgendwie alle ein bisschen vor uns her. Das war komplett weg. Und dann ging es im Studium aufwärts. Es ging Musik aufwärts. Dann kamen die ersten Weltrekorde. Dann uns, also im Sport. Und da habe ich gemerkt, wie gut mir das tut, was mich das aber auch an Überwindung kostet, meinem inneren Schweinehund kräftig in den Hintern zu treten. Und der Schweinehund war ich, niemand anders. Ja. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, ich bin ein Typ, ich brauche ein klares Ziel und ich will wissen, warum ich dahin will. Also, denn der eigentliche Turbo, die Energie, die steckt in den Gründen, weshalb du dorthin willst. Ja. Es kann ganz egoistisch sein, ey, ich will Erfolg haben, kann aber auch sein, ey, damit helfe ich auch anderen gut zu werden. Also wenn ich jetzt im Leistungssport für Mentaltraining für Sportler unterwegs bin, weiß ich ganz genau, ich find's super, wenn der besser wird. Das ist ein tolles Gefühl, wenn jemand seine inneren Hürden überspringt oder die beiseite schieben kann und plötzlich explodiert innen drin was, was vorher festgebunden war an irgendetwas. Also wie so ein Anker, der dich festhält, der wichtig ist, aber dir die Freiheit raubt. Also du musst ja Flügel entwickeln. Ne? Bodenständig ist gut, aber du brauchst auch diese Flügel. Um dann tatsächlich das Fliegen zu lernen. Ja. Und das habe ich selber durchlitten und eben, wie gesagt, auch das Scheitern gelernt und überlegt, Scheitern kann heißen, ich gebe alles auf und Scheitern kann heißen, nee, wo steckt die Energie, um tatsächlich das, was mir wichtig ist, auch voranzubringen.
Super. Ja, das ist genau das, ist auch, was ist mir wichtig, das ist dein Werteverständnis, willst du den Status, willst du die Anerkennung, willst du die Bodenständigkeit, willst du Anerkennung, das ist wichtig für Menschen und wo willst du hin, dieses, was die Generation war ja oft hat, dieses Warum, diesen Zweck zu erkennen. Und das hast du schön erklärt mit dieser Vision, mit diesem Bild der Zukunft. Warum machst du das überhaupt, dieses Quälen? Und ich glaube, die größte Disziplin hast du ja mitbekommen aus der Musik, weil da hast du ja oft auch, und das ist ja auch, was wir alle haben, diesen Schweinehund. Ja. Und da hast du auch immer jeden Tag eine Stunde musiziert, geübt, Minimum am Anfang. Ja. Und ich glaube, das geht vielen so, mal auch diesen Schweinehund nicht nur mal kurzfristig, eine Woche oder zwei, sondern länger mal zu bedienen, zu bekämpfen, weil nämlich dann was eintritt, wenn du öfter deinen Schweinehund niederringst.
Ja, ganz genau. Also, und ich unterscheide gern zwischen Entscheidung und Grundentscheidung. Also die Psychologen sagen ja, der Mensch trifft am Tag, was weiß ich, 20.000, 25.000 mini kleine Entscheidungen. Mhm. Aber eine Handvoll, okay, bei mir 2 Handvoll, sind besonders wichtig. Und für mich war Üben, Trainieren oder jetzt auch, ich sag mir, ich habe bestimmte Ziele, wenn ich beruflich unterwegs bin. Ich will jeden Tag, und zwar jeden Tag, einen Artikel lesen, der mich weiterbringt. Das ist für mich eine Grundentscheidung. Nicht, dass ich jeden Tag da sitze und sage, ja, will ich, habe ich heute Lust, habe ich keine Lust. Also so emotionsgetrieben, ach, dann habe ich keine Lust, ja, vielleicht morgen. Aber da sind schon die ganzen Sachen, die ich von vorgestern schon dahin geschoben habe. Ne? Also deswegen sage ich, Grundentscheidung heißt für mich, 1 Stunde üben am Tag. Grundentscheidung heißt für mich, ich will mich jeden Tag ein kleines Stückchen weiterentwickeln in den Feldern, in denen ich für andere Menschen auch Verantwortung trage. Wenn ich Seminare gebe oder wenn ich über Haltung spreche, wenn ich mit einem Leistungssportler als Coach unterwegs bin, dann trage ich eine hohe Verantwortung. Und ich sage mir, für mich heißt das, ich muss mich jeden Tag selber weiterentwickeln, damit ich dieser Verantwortung gerecht werde. Und das ist für mich eine Grundentscheidung, die treffe ich nicht jeden Tag, sondern die treffe ich einmal. Und vielleicht alle Vierteljahr denke ich mal drüber nach, bin ich da noch auf der richtigen Spur? Dann treffe ich die Grundentscheidung und dann wird die gemacht und zwar jeden Tag. Am liebsten übrigens auch um dieselbe Uhrzeit, weil Rhythmus ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt, unser Herzrhythmus, unser Biorhythmus. Und wenn wir mit diesem Rhythmus uns im Leben bewegen, können wir unwahrscheinlich viel schultern, wenn wir den Rhythmus ignorieren und gegen den Rhythmus arbeiten. Also wenn ich versuche, diesen Artikel mittags um 14:30, 13.30 Uhr zu lesen, dann werde ich scheitern, weil ich müde bin. Da, ja, ganz genau. Das ist so das Pizzakoma. Ne? Also da ist das Blut überall unterwegs, aber ganz bestimmt im Oberstübchen. Ja. Ja. Also sich selber kennenzulernen, Rhythmus kennenzulernen, mit dem Rhythmus die wichtigen Dinge tun, die großen Steine im Leben dahin platzieren, dann wird plötzlich, nimmt es die große, wie soll ich sagen, Vielfalt, die ja auf uns eindringt, die nimmt plötzlich ab und du kannst sortieren, das ist wichtig, das ist weniger wichtig und hier, das ist wurscht, das kann ich irgendwann mal machen.
Ja, und der Rhythmus, der war ja im Blut gelegt schon von deinen Eltern, aber da können wir, glaube ich, nochmal in einem Spezialfall drüber reden, auch musisch, und da gehört Rhythmus dazu und im Rhythmus zu sein. Ja. Wir hatten einen guten Rhythmus, leider sind wir schon am 30-Minuten-Zeitlimit angereist, aber ich habe da eine Idee, ich glaube, wir machen einen Sondertalk, den wir dann noch lagenlegen werden, aber damit wir regelkonform sind und wir Sportler haben ja Regeln einzuhalten, bitte ich dich am Ende noch zwei Fragen jemand zu stellen, der mein nächster Gast ist. Das ist jemand, der ist höchst kreativ, der sprudelt so wie du, aber in einer Fotowelt, der ist Fotografiker, er ist Fotograf, der weltbekannt ist, er ist jemand, der auch die Kreativität in Bildern umsetzt. Welche zwei Fragen darf ich meinem nächsten Gast, dem lieben Eberhard Schui, stellen? Was würdest du dir gerne wünschen als Fragen, den ich dem Eberhard Schui dann stelle?
Ja, also was mich bei diesen hochkreativen Menschen interessiert, ist, wo kommen die besten Ideen? Also ich kenne das von mir, die besten Ideen bei mir kommen, Hund spazieren gehen und duschen. So, das ist mit Abstand das Beste. Wo nimmt ein solcher kreativer Mensch her seine besten Ideen?
Oh, die Frage,
Ja, und das Zweite ist, als hochkreativer Mensch bist du normalerweise ganz viel unterwegs, auch gedanklich. Da wuselt es überher. Wo ist dein Punkt im Leben, vielleicht sogar örtlich, wo du innerlich zur Ruhe kommst, damit auch dein Gehirn zur Ruhe kommt und Ordnung schaffen kann? Denn Kreativität heißt ja auch irgendwann, ich muss das Ding irgendwann mal fertig machen. Nicht nur anfangen, Ideen sprühen, sondern einen Knopf dran machen, zu sagen, jetzt ist es fertig. Also woher nimmst du die Kraft, vor allem die Ruhe, um solche Dinge tatsächlich dann auch zu Ende zu bringen? Wo kommt die Ruhe und die Kraft her?
Und auch manche Ideen auch verabschieden. Ich glaube, das hat man bei dir auch vorhin im Gespräch. Man kann nicht alles machen, muss auch manchmal was loslassen, weggeben, würde auch dazu passen. Also, kannst dich auf die Antworten freuen. Und für alle, die sagen, die Zeit ist so schnell gegangen, ich habe noch eine gute Nachricht. lesen, da könnt ihr die Zeit bestimmen, liebe Zuschauer und Zuhörer im Podcast. Holt euch das Buch, mach was draus, macht ihr was draus in der Zeit, in die ihr Verfügung habt. Leider ist unsere Zeit vorbei, aber ich kann es jedem ans Herz legen. Dem Matthias, sein Werk, toll geschrieben, sehr viele persönliche Beispiele. Herzlichen Dank, lieber Matthias, dass ich die Zeit hatte, mit dir gemeinsam und unseren Hörern einige Tipps mitzunehmen, die das Leben lebenswerter machen, weil wir doch meistens nur die Dinge sehen, die wir nicht haben. Du hast gezeigt, man kann so viel mehr im Leben haben. Schön, dass ich dich habe. Herzlichen Dank, lieber Matthias.
Ja, Theo, dir herzlichen Dank. Und mach, wie gesagt, der Schwabe, mach es genau weiter so. Also ganz tolle Reihe hast du da entwickelt. Vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss. Ciao. Ciao, tschüss.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.